Heute im Bird Gang Powerlifting Podcast.
Wir erzählen dir, wann weniger mehr sein kann.
Ich erkläre dir, was es mit meiner geheimen Sumo-Variation auf sich hat.
Und wir geben euch Tipps und Tricks, um euren Squat zu verbessern.
Das ist schon geil.
Na, das ist einfach so unglaublich, unglaublich spannend.
Aber es ist schon geil.
Und dann richtig tief.
Einfach erzählen, erzählen.
Herzlich willkommen, liebe Hörer, liebe Bird Gang Freunde und Bird Gang Mitglieder. Ich sitze heute hier mit Kona. Kona, sage ich auch der Hengst? Nein, ich glaube, das ist mir zu ungebildet. Kona, dem Philosophen, dem großen österreichischen Nationalhelden. Und wir werden heute eine Folge ohne Falk abdrehen. Der ist nämlich heute, wo ist Falk nochmal, Kona?
Hallo, erstmal in die Runde. Und der liebe Falk, der ist in Den Haag, glaube ich.
Er macht auf jeden Fall wichtige Sachen. Wichtige Powerlifting-Geschichte.
Wir sind sehr invested in, was bei uns so passiert.
Wir wollten halt direkt mal über das erste Thema sprechen, wann mehr ist und wann weniger mehr ist. Und Kona meinte direkt gleich, ja, für mich auch ganz klar, weniger ist meistens mehr. Und ich denke mal, jeder hat so ein paar Punkte, wo er sagt, da fällt es mir leichter mal zu sagen, hey, wir drehen was runter und man ist da relativ zuversichtlich, dass es dann besser wird. Bei anderen Sachen struggelt man vielleicht ein bisschen auch mal, den Schritt zurückzugehen. Kona, hau doch mal raus, was sind so deine Erfahrungen damit zu sagen, hey, lass uns doch mal weniger machen.
Tatsächlich muss ich sagen, habe ich jetzt vor allem in den letzten Blöcken bei vielen so ein bisschen gesehen, dass sie so in diesem Mindset waren, ne, wenn jetzt zum Beispiel der Primary-Tag super gut funktioniert hat, auch am Secondary-Tag richtig krass zu pushen. Und weil es läuft ja sowieso gerade und wenn ich jetzt am Secondary-Tag mehr pushen kann, dann wird ja der Primary-Tag noch besser und weil der Primary-Tag noch besser wird, läuft der Secondary-Tag noch besser und weil der besser läuft, dann läuft der andere. Du weißt, es schaukelt sich in die Unendlichkeit und da habe ich jetzt wirklich echt öfter gemerkt, dass leider einfach weniger mehr ist oder was heißt leider, aber da ist weniger einfach mehr, auch wenn man es voll oft erstmal nicht wahrhaben will, weil dann ist so, oh nein, ich habe mein Secondary-Tag irgendwie gecapped mit, keine Ahnung, 10, 15, 20 Kilo weniger als das, was ich vor ein paar Wochen gemacht habe. Aber trotzdem läuft ja der Primary-Tag gut. Und ich finde, das ist manchmal wichtig, dass man das so ein bisschen immer im Hinterkopf behält. Du willst ja den Primary-Tag stark haben. Und da ist es ja wichtig, dass du stark bist. Und der Secondary Tertiary Day, der ist ja nicht super wichtig, dass da die wilden PRs passieren. Und dementsprechend habe ich da öfter mal jetzt wirklich geschaut, wenn mir das ein bisschen, sag mal, zu schnell, zu wild, zu viel geworden ist am Secondary Tag, das einfach mal so ein bisschen zu cappen und da einfach zu schauen, dass der Athlet nicht zu früh ausbrennt, auch in einem Block. Oder auch am Ende von einem Block nicht zu hart ausbrennt.
Also ich habe auch schon ähnliche Erfahrungen gemacht. Und irgendwie, es gibt ja einen bekannten Coach in Deutschland, der sagt, diese ganze Secondary, Primary, Tertiary, alles Quatsch, das ist alles Training. Grüße gehen raus. Aber ich finde das eigentlich nicht, also das, wenn das Problem ist, dass der Athlet diese Tage nicht ernst nimmt, dann ist das Problem was anderes, glaube ich. Nicht da, wie die heißen, sondern generell ein Verständnis, was mit dem Training sein sollte. Weil nur, wenn man leichteres Gewicht nimmt, heißt ja nicht, dass man sich weniger Mühe geben sollte. Gerade das Gegenteil eigentlich, dass man das nutzen kann, um mal die Technik wieder zu smoothen, um versuchen, weiß ich nicht, ordentlich Push zu generieren und das leichte Gewicht dann aber auch leicht aussehen zu lassen. Also ich habe halt auch mal, ich habe jetzt wieder 3-Tage-Squats umgestellt. Und warum ich eigentlich mal auf 2 Tage zurück bin, war, dass ich eine Weile krank war. Das war so an dem Ende von einem Block. Das hat auch angefangen mit krank sein, dann musste ich einen Tag skippen, dann den nächsten Tag war irgendwas, warum ich auch nur 2 Tage. Und eigentlich hatte ich den ganzen Block nur 2-mal trainiert irgendwie, außer einmal. Und war aber besser auf einmal. Und da habe ich so gemerkt, okay, vielleicht sollte ich den nächsten Tag wirklich mal auf 2 reduzieren, den nächsten Block. Und das hat dann wirklich besseren Erfolg gebracht. Es war jetzt nicht unbedingt im Nachhinein, ich mache jetzt wieder 3-mal, weil ich einfach 3-mal trainiert habe, sondern einfach, weil ich versucht habe, 3 Tage genauso zu pushen wie den wichtigsten Tag. Ne? Und das ist eigentlich genau das, was du sagst, ne? Dass ich in manchen Aspekten schon glaube, mehr ist mehr. Vor allen Dingen, wenn man so eine sinnvolle Struktur für seine, ja, für die Reihenfolge der Tage und für die Intensitäten gefunden hat, aber irgendwann merkt, wir kommen hier nicht weiter. Und das muss ja nicht bei allen Lifts sein. Dann ist manchmal zu sagen, okay, wir müssen auch mal jetzt versuchen, mehr reinzukriegen, der richtige Schritt. Die Frage ist dann immer, wie man es versucht. Ich glaube, das gefällt mir auch immer ganz gut oder ist so meine Coaching-Philosophie, dass man erstmal sagt, okay, wie ordnen wir das sinnvoll an und wie schaffen wir das sinnvoll, vielleicht mehr zu machen? Und vor allen Dingen muss mehr nicht immer sein schwerer. Das ist, glaube ich, so ein Problem.
Ja, ich habe das beste Beispiel habe ich jetzt auch mit einem Athleten gehabt, der hat immer dreimal gebeugt, bevor er zu mir ins Coaching gekommen ist. Und prinzipiell, ne, bei erst 5 Tage gegangen, habe ich ja jetzt gar nichts gegen eine dreimal Beuge, aber er ist auch ein relativ starker Athlet, also starker Athlet, wenn du das hörst, du bist stark. und bei dem war das dann halt so, dass er einfach auch erstmal gesagt hat, ich würde gern weiterhin dreimal beugen. Und wenn jemand zu mir als Frischling reinkommt, dann ist da auch meine Philosophie erstmal, dass ich sag mal, meinen Plan so ein bisschen erstmal angleiche an das, was er davor gemacht hat, dass einfach dieser Zwischenstep nicht ganz so hart ist, dieser Umbruch, dass nicht einfach komplett sich alles verschiebt. Ich versuche das dann im Nachhinein, in den nächsten Blöcken, immer so ein bisschen mehr an das anzupassen, wo ich denke, das passt. Aber ich glaube, so allgemein ist das immer der beste Weg, so einen schönen, smoothen Übergang zu geben. Und ja, er hat dann auf jeden Fall immer dreimal gebeugt. Und ich habe dann irgendwann gesagt, hey, Beuge läuft ja eigentlich ganz gut, aber du sagst ja selber auch, du hast immer relativ viel, fühlt sich immer ein bisschen so schlapp, hast Muskelkater, relativ viel in den Quads und so. Und auch als ich wirklich die Tertiary Days dann, also diesen drittwichtigen Tag, Trainingstag, es ist ja nur Training, trotzdem relativ leicht gecapped habe, war immer noch viel Muskelkater da. Und er hat dann gesagt, so, ey, ich fühle mich einfach echt ein bisschen schlapp. Und ich so, okay, dann lass uns das jetzt mal so machen. Wir nehmen jetzt diesen dritten Beugetag und machen daraus jetzt erstmal einen Belt-Squat-Tag. Das einfach nur mit 2 Sätzen, 2 Ramp-Ups. Und ich glaube, es waren einfach so zwischen 8 bis 15 Reps und in der Range. Das hat sich von Block zu Block bisschen geändert. Und das hat dann tatsächlich schon geholfen, dass er immer noch so einen genügenden Stimulus auf den Quads hatte, aber er trotzdem ein bisschen frischer in seine Einheiten gegangen ist und auch der Muskelkater weniger wurde. Und ich glaube, das ist so ein ja ganz cooles Beispiel, wo man dann sehen kann, dass weniger wirklich mal mehr ist. Und hat dann jetzt auch einen sehr geilen PR gebeugt.
Jetzt habt ihr den dann beibehalten, den Belt-Squat-Tag? Oder ist der dann auch irgendwann über die Weile verschwunden?
Der ist jetzt noch immer drinne, ja. Aber ich habe das dann so angeordnet, dass sich natürlich auch das Volumen ein bisschen verändert hat über die Wochen. Das, sag ich mal, Gesamtvolumen ist trotzdem ein bisschen zurückgegangen. Also die Frequenz haben wir dann einfach von 3er auf 2er Frequenz eben geändert oder in dem Fall, ich nenne es da immer so ein bisschen so eine 2,5er Frequenz, weil es ist ja trotzdem irgendwo noch so ein Beugestimulus, ist jetzt nicht sowas wie ein Beinstrecker oder sowas. Aber da sind wir trotzdem auch, ich glaube, insgesamt 2 Sätze runtergegangen. Da müsste ich jetzt nachschauen. Aber ich glaube, 2 Sätze waren das, die wir insgesamt vom Volumen runtergegangen sind, vom Quad- oder Beugevolumen die Woche. Und das hat schon für ihn gereicht, um 2 Blöcke am Stück komplett durchzupushen, den Secondary Tag sogar ein bisschen schwerer zu halten als das, was wir davor in den Blöcken gemacht haben und dann 2,50 auf den Double zu beugen. Das war schon sehr, sehr cool, muss ich sagen, das zu sehen, weil stark, ja. Das war so eigentlich eine ganz, ganz kleine Änderung, aber die richtig viel bewirkt hat.
Ich glaube auch generell, ich war früher immer ein bisschen eher so im Optimierungswahn. Mittlerweile denke ich mir eher, sobald was gut vorangeht und nicht was Offensichtliches ist, was man vielleicht optimieren kann, sollte man sich sehr freuen, wenn es gut vorangeht. Weil wenn man sich überlegt, hey, wenn wir jetzt jeden Block so weitermachen, dann wird man meistens sehen, oh, dann könnte ich ja schon den Weltrekord in 3 Jahren aufstellen. Dann merkt man meistens, man sollte sehr froh sein, ja, dass es gerade so läuft. Und auch nicht versuchen, das immer weiter zu pushen, denn es wird immer einen Lift geben, wo man irgendwann merkt, Die minimale Dosis, um Fortschritt zu machen, ist anscheinend hier sehr hoch und wir müssen einfach viel machen. Und dann ist es einfach gut, wenn man durch die anderen Lifts Kapazitäten einfach dafür hat. Und ich glaube, so diese Prozesse, wie du es gerade geschildert hast, wie man da hinkommt, ist immer ganz interessant. Bei mir war es dann auch so, wo ich jetzt auf dreimal umgestiegen bin, ich habe irgendwann realisiert, ich kann halt einfach, solange ich nicht so bestimmte Intensitätsbereiche überschreite und viel Reps in Reserve lasse, also wirklich leicht, ich mache alles so eigentlich 5 plus Reps in Reserve, also RPI 5 oder niedriger.
Ja.
Prozentbasiert ist es halt immer noch alles über 70%, also ist trotzdem noch genug Gewicht. Noch.
Ja.
Aber macht dann halt irgendwie 5er, oder ich kann ja mal ungefähr sagen, wie ich es jetzt habe. Ich habe an meinem Primary-Tag habe ich halt einen Triple gerade. Dann hatte ich vorher 3 Back-Offs mit 5ern und hatte am zweiten Tag 7er gemacht. 3 7er. Auch mit, weiß ich nicht, 6 Reps in Reserve oder so. Habe aber gemerkt schon, ey, ich werde irgendwann schlampig. Einfach Embracing und ich habe ja ein bisschen die untere Rückenproblematik. Und wenn man irgendwann und dann in den letzten Reps sich einfach nur noch irgendwie fallen lässt und so halbwegs braced, ist es auch nicht gut. Und dann habe ich gedacht, okay, pass auf, das Erste, was ich jetzt mache, ich mache 3 Tage, ja, aber mach nicht erstmal mehr. Mach nur die Frequenz mehr. Heißt, ich habe das alles ein bisschen aufgeteilt, habe eine Low-Bar-Post-Variante mit 4er reingenommen, aber wie gesagt, 4 Reps, habe die 7er auf 5 reduziert und habe sogar noch an dem Main-Tag einen Satz weggenommen. Weil ich habe mir überlegt, hey, ich komme einfach gut, meine Rap-Sets steigen immer mehr. Die gehen einfach hoch. Ich fühle mich kräftig dadurch.
Ja, das ist wichtig.
Aber sobald ich mal einen Top-Satz vor allen Dingen zu krass pushe, und das kann einfach mal, das muss, ich rede von 3 Reps in Reserve oder so, mein Top-Satz, an den ich einmal pro Woche habe, den ich zu krass pushe und vielleicht noch das Back-Off danach, dann wirkt sich das mitunter bei mir auf die ganze Woche aus. Das heißt, mein Deadlift geht krachen, meine anderen Squats-Tage sowieso und merke einfach, wie ich überall reduzieren muss, weil es mir so den unteren Rücken weghaut. Das ist jetzt seit der Technikumstellung schon deutlich besser geworden. Aber ich habe gemerkt, wenn ich mir gucke, was haut mich am meisten aus dem Leben, dann ist es das. Hab natürlich auch überlegt, muss ich es überhaupt noch machen? Ich bin schon der Meinung, so ein bisschen schwerer Stimulus ist noch wichtig, einfach um im Training zu bleiben. Ich brauche auch dieses Gefühl, wie fühlt es sich an, schweres Gewicht zu beugen, damit ich mich an der Technik orientieren kann und auch zu gucken, hey, habe ich auch noch Übertrag? Klar, wenn meine ganzen 5er steigen, kann man schon gut damit rechnen, dass wenn man dann wieder ein bisschen schwere Sachen in der Hand nimmt, dass es dann auch besser wird. Aber es war dann für mich so eine geile Alternative, dass ich 3er mache, habe immer noch ein gutes Set, habe dann nicht zu viel Gewicht, aber finde es dann einfach, wenn ich irgendwann wieder mit Singles anfange. Und ja, ich habe mir gesagt, hey, komm, ich push diesen Topsatz, dann pushe ich einen Backoff so ein bisschen, mache dann noch ein leichtes Backoff für Volumen hinterher und das war's mit dem Primary Day. Und den Rest baller ich einfach Volumen, aber lass die Reps in Reserve extrem hoch. Und das funktioniert so geil. Und das ist eigentlich der Anfang der Geschichte wahrscheinlich. Ich habe mich damals nie strong gefühlt.
Ja.
So Steve DeNovi hat ja mal diesen Post gemacht, do you feel strong? So, das war seine Hauptfrage und die Glieder dann
ja,
auf,
warum nicht? Ja, ich erinnere mich. Die fand ich sehr geil tatsächlich.
Ja, mega
das
gut.
Das war ein cooler Post. Ja.
Wo man dann ein bisschen unterscheiden konnte, okay, fühlt sich die Bar schwer an oder fühle ich mich einfach muskulär vertickt, habe ich Muskelkater, wo man dann ein bisschen drauf eruieren kann, okay, liegt es daran, dass ich halt zu vertickt bin, dass ich zu viel gemacht habe oder liegt es daran, dass ich zu wenig gemacht habe? Und dann habe ich mir das damals so durchgelesen und dachte mir so, also eigentlich fühle ich mich, wenn dann immer so gerade so recovered. So, das ist so mein Maximum, was es gibt. Und jetzt ist es so das erste Mal, dass ich mich wirklich in diese Primary, ich hole irgendwie die schlechten Einheiten mit diesen leichten Einheiten ab und dann merke ich, oh, alles fühlt sich ein bisschen cranky an, nicht so gut. Oh, dann bei der zweiten Einheit fühlt sich schon besser an und dann bei der dritten Einheit ist meine Main-Einheit und da fühle ich mich dann auf einmal richtig, richtig gut. Also das hat so gut funktioniert, das mit den dreimal. Ist jetzt Woche 2, wir müssen mal schauen, wie es jetzt weitergeht, aber es fühlt sich einfach richtig gut an. Und ja, das ist, glaube ich, was. Wie würdest du das denn, was würdest du so als Indikator sehen, dass man einmal zu viel macht und was wäre so ein Indikator, dass man vielleicht zu wenig macht oder zu selten was macht?
Also ich glaube, ganz klassisch ist natürlich, wenn du es zu viel ansprichst, ich glaube, das ist wirklich dann so dieses, ich bin ermüdet, wenn du wirklich sehr ermüdet in deine Einheiten reingehst und das jetzt nicht nur in der Woche 5, 6 oder so von einem Block ist, sondern wirklich schon am Anfang von einem Block, dann denke ich, ist es schon mal zumindest ein Zeichen. Ich glaube auch, wenn du dieses, was du jetzt gerade gesagt hast, dieses, oh, es fühlt sich alles so schwer an. Ich finde, das ist immer so eine Grauzone, weil manchmal kann das sein, okay, es fühlt sich sehr schwer an, einfach weil du schon diese Fatigue so ein bisschen drinne hast und einfach da jedes Mal nur weiter draufhaust und du einfach diese Zeit nicht zum Recovern hast. Aber andererseits, finde ich, kann es ist zu schwer auch sein, wenn du einfach sagst, oder wenn du zu wenig beugst und dann einfach so sagst, boah, ich war jetzt total erstaunt zum Beispiel, dass sich's heute so schwer angefühlt hat, weil mir einfach der Stimulus so ein bisschen fehlt. Und ich finde, das beste Beispiel ist, da der gute alte Kona aus 2021, war das 20, ja genau, 2021, mein zweites Jahr Powerlifting, mein zweites Jahr, und ich war richtig, richtig gerädert, hatte so TFL-Probleme, also so Richtung Hüfte, Quadrizeps. TFL ist der Tensor Fascia Latae.
Ja, also, wer das nicht weiß, ja, dann könnt ihr gleich ausmachen. Ja.
Also bitte, wir sind hier ein wissenschaftlicher Podcast. Und auf jeden Fall konnte ich dann nicht mal 5 Treppenstufen am Stück gehen, ohne dass es mir das richtig, richtig in der Hüfte wehgetan hat.
Klingt jetzt mehr nach einem Zeichen für Fatigue anstatt für DJ.
Ja, ja, das war, also die Ursache dafür war eine ganz andere. Aber ich konnte in dieser Zeit nur einmal die Woche beugen, weil es ging einfach nicht anders, weil ich solche Schmerzen dann immer hatte nach der Beuge, dass es einfach nicht aufgehört hat, weh zu tun und sich auf alles andere auch ausgewirkt hat. Und es war jedes Mal dann wieder, wenn ich ins Training gegangen bin, eine Stange auf dem Rücken hatte, dachte ich mir jedes Mal wieder, Alter, ist das schwer. Und dann aber wirklich schon bei so leichten Gewichten, weil ich hatte schon... Da hatte ich schon mal 200, so Ende 2020 gebeugt. Und das waren dann so bei 120, 130 Kilo. Was so meine Arbeitssätze dann damals waren, hat das so unnormal wehgetan, schon diese Stange rauszurecken, rauszulaufen. Und ich wusste so, boah, ich werde gerade richtig erdrückt. Und ja, als das dann tatsächlich wieder besser wurde und ich dann 2-mal die Woche gebeugt habe und dann sogar eine Zeit lang 3-mal die Woche gebeugt habe, ist das komplett weg gewesen und ich habe mich wirklich eigentlich eher dann wirklich gerade dieser Anfangszeit richtig, richtig wohl gefühlt und es war so geil, endlich kann ich wieder beugen und endlich habe ich wieder dieses Gefühl so von Spannung aufbauen, Festigkeit und so. Ja, das ist auf jeden Fall ein gutes Beispiel. Was ich noch sagen würde auf jeden Fall, was dieses zu wenig ist, wenn du zu wenig machst, was da ein Indikator sein könnte, wäre auch so diese Richtung, wenn sich deine Bewegung einfach so ein bisschen off anfühlt. Ne? Ich meine, wir haben jetzt nicht super komplexe Bewegungsmuster, aber wenn ich jetzt an die Beuge denke oder sowas und du hast die Stange auf dem Rücken, gehst nach unten und denkst so, ey, was müssen jetzt noch meine Knie machen? Was macht meine Hüfte?
Ja,
was
macht mein Oberkörper? Wenn es intuitiv anfühlt,
genau,
ne?
Genau, richtig so. Und das ist dann oftmals eine Sache, wo ich sage, okay, vielleicht brauchen wir noch irgendeinen Stimulus dazwischen, sei es auf die Quads, sei es von mir aus, also wenn jetzt das Beispiel Beuge ist, sei es irgendwie im Hinge oder sei es wirklich durch eine Beuge an sich, dass das dann oftmals schon eine Möglichkeit ist, da einfach noch im dritten Tag zum Beispiel einzubauen, um da so ein bisschen so ein flowigeres Gefühl wieder reinzubekommen. Und das muss ja jetzt auch keine Kompbeuge oder so sein. Das kann da zum Beispiel auch voll helfen, eine Hexquad zu machen oder eine Bellsquad zu machen. Einfach, dass das Bewegungsmuster so ein bisschen wieder drin ist.
Damit habe ich noch nie so direkt experimentiert, dass man sagt, okay, wir machen erstmal sowas Ähnliches. Ich meine, gut, viele bei mir haben keine Hexquad.
Ja.
Ich glaube, deine Legpress ist dann schon nochmal deutlich weiter entfernt.
Ja, ja, das stimmt schon.
Ich finde es halt schwierig, auch, also ich habe jetzt auch viel überlegt, okay, was sind so Indizien, die eindeutig nur eher detrained sein können als Fatigue oder andersrum, aber es ist schwer, ne? Es gibt wirklich viele, die sich da so ein bisschen überdecken. Also so meine ersten Squat-Sessions nach dem Primary-Tag, der dann mich eher ermüdet, fühlen sich dann meistens so rostig an, also ja, als wären alle Gelenke schon so ein bisschen abgenutzt und man kommt schwer in die Bewegung und da muss ich ein bisschen zwingen. Und ja, also eine gute Session fühlt sich dann wirklich so an, dass du einfach diesen Pop spürst. Du gehst dann, du denkst vielleicht sogar, oh, ja, weiß ich nicht, ob ich mich so geil fühle. Ja. Und dann gehst du aber aus dem Loch raus und auf einmal denkst du so, what the fuck, Alter, ich hätte ja hochspringen können damit. Das ist, glaube ich, dieses, dass du noch ein bisschen die Session merkst, aber dann auf einmal merkst, Alter, die Kraft ist ja total da. Ich glaube, der eindeutigste Indikator ist, wenn man, für mich, wenn man sich zu fatigued fühlt oder zu viel macht, ist so Kreuzheben-Convention ein super Beispiel, weil da passiert es einfach oft, dass die Leute nicht viel abkönnen.
Ja, okay, verstehe ich voll.
Und wenn man dann mal wegen irgendeinem Grund eine Session ausfallen lässt, das ist so ein Ding, man ist krank, man konnte mal den einen Tag nicht, dann lässt man so einen Secondary Day ausfallen zum Beispiel oder irgendeine Einheit, das gibt man. Und auf einmal fühlt sich der nächste Tag wieder besser an denn je. Sowas habe ich sehr, sehr oft, wo ich dann mir überlege, oh, machen wir vielleicht zu viel am Secondary Day oder sollten wir vielleicht den dritten Tag weglassen, wenn die Leute auf einmal ne, einen Tag mal skippen und auf einmal fühlt sich der nächste Tag Bombe an. Beziehungsweise, was auch so ein Indikator ist, wenn sich Woche 1 nach dem Deload oder nach der Intro-Week so Konvi, boah, besser und 5 Reps in Reserve, das war ja super leicht und dann sieht man so über die Wochen, wird es jede Woche irgendwie gefühlt schwerer. Mhm. Also die werden pro Woche schwächer und dann machen wir wieder einen Deload und auf einmal werden sie wieder viel stärker. Das wäre auch noch so ein Beispiel, wo ich denken würde, ja, vielleicht ist da ein bisschen zu viel.
Kleine Frage, so, hast du jemanden, der nur einmal die Woche hebt bei dir?
Nee, aber ich habe nicht so viele schwere Leute und B, ich bereue es mittlerweile, dass ich die Leute zu viel gepusht habe.
Ja.
Ich habe jetzt mal, also wenn ich sage einmal die Woche heben, dann rede ich meistens von einmal conventional heben und dann kriegen die schon Secondary Day, wo sie dann RDLs oder sowas machen. Aber ich meine dann vor allen Dingen nur einmal Comp heben. Und ich habe schon krass reduziert bei Leuten, ne, dass die halt nur 6 Singles machen und den anderen Tags machen die, weiß ich nicht, 4 Doubles oder sowas, ne, und dann halt 6-7 Reps in Reserve. Ich habe dann also die wirklich leicht. Und das wären dann theoretisch auch 2 Vierer, aber ich teile es dann halt noch mehr auf, damit die wirklich so wenig wie möglich fatigen. So ungefähr muss es sehen. Aber ich denke dann immer so, ja, das kann doch nicht sein. Jetzt sind wir ja bald bei gar nichts mehr da. Ich muss jetzt aber sagen, hier von den Kollegen den Podcast neulich gehört und wieder alle eine Story parat hatten, wie die einfach krass reduziert haben oder mal reduzieren mussten, weil der konnte nicht mehr heben und auf einmal ist alles explodiert, sowohl die Beuger als auch der Convi. Dachte ich mir so, ey, theoretisch, so hat Westside, obwohl wir alle Westside nicht mögen,
hey, in diesem Podcast. Das stimmt gar nicht.
Westside so hat forever. Ja Westside, so hat das ja nur funktioniert, ne? Die haben ja gar nicht. Verwechsel ich das? Nee, es war Westside, ne? Die haben ja nie richtig gehoben. Immer nur irgendwelche Variationen von RDL über Good Mornings und dann kurz vorm Wettkampf ein paar Singles reingeknallt. Und das hat ja trotzdem funktioniert. Also was es zumindest zeigen kann, mit wie wenig conventional man wegkommen kann, wenn man einfach die Beuge pusht oder einfach die Bewegungsmuster halt pusht. Und ja, bei einem bin ich jetzt 100% überzeugt. Bei dem steigen wir gerade ein bisschen auf Sumo um. Deswegen lasse ich den einen Tag normal, easy-mäßig heben, conventional. Und den anderen fangen wir gerade an, das Sumo aufzubauen, um zu gucken, hey, wie reagiert er da drauf? Aber wenn das nicht klappen sollte, werde ich da auf jeden Fall auch auf einmal conventional umsteigen.
Ja, ich muss sagen, ich habe jetzt auch keinen mehr. Aber ich hatte mal jemanden, der, ich glaube, das war so bis Mitte letztes Jahr ungefähr. War der im Coaching, der ist dann Papa geworden und ja, da hat sich das dann alles so ein bisschen erstmal verabschiedet.
Ich muss mal kurz einhaken, ich bin ja übelst der Tropf, so ich habe jetzt gerade kurz so nach, ich habe 2 Athleten, die das nur einmal heben die Woche, fällt mir gerade auf.
Ay, Maxi wieder Brain AFK.
Oh Mann, ja. Ja, nee, also 2 Leute habe ich, ja.
Ja, und bei dem haben wir auch nur einmal die Woche gehoben, war auch ein schwerer und Autsch. Und das hat super funktioniert, weil der hatte an dem einen Tag dann wirklich ne, relativ schwer sein Heben und das zweite Mal Heben, deswegen nenne ich es nicht richtig Heben, war halt wirklich nur so Kurzhantel RDLs, um einfach so ein bisschen diesen Hinge drinne zu haben. Hatten dann noch so Weight Hyperextensions und sowas in der Richtung gemacht und das hat aber viel, viel besser funktioniert für ihn so subjektiv vom Feeling als zweimal zu heben die Woche. Weil da hat's auch, ja. Ich meine, ja, oftmals hat man immer so ein bisschen Angst zu sagen, oh, ich programme heute irgendwas at 5 oder sowas. Aber ich hatte das dann gecapped, so es war gefühlt so at 3, at 4, at 5. Also super, super, super leicht. Und trotzdem hat ihn das komplett fertig gemacht. Und dann hatten wir nur 2 Ramp-Ups gehoben und dann hatten wir das mit verschiedenen Rap-Schemes so ein bisschen probiert und dann habe ich irgendwann mal gesagt, okay, wir droppen jetzt mal Es war eigentlich nur für die letzten 3 Wochen von einem Block. Da hatten wir immer 6 Wochenblöcke. Und dann hatte ich bei den letzten 3 Wochen gesagt, okay, wir lassen jetzt mal den 2. Hebetag komplett weg. Und auf einmal lief es richtig gut. Und er so, boah, ich habe mich heute zum ersten Mal richtig frisch gefühlt. Und dann so die krass, Woche ne? drauf, ja, heute war richtig gut. Heute war wieder richtig viel Power da. Und das hat mich schon krass gewundert, weil ich dachte so, ey, das muss doch jetzt Placebo sein. Also, weißt du, so ein 5er at 3 und ein 5er at 4, der kann dich doch nicht so fertig machen. Aber hat's ihn halt. Und das ist auch voll okay, weil manche dann so, ja, du musst einfach mal ein bisschen schwerer trainieren. Wenn's halt bei manchen einfach nicht geht, dann geht's halt nicht so. Dann kannst du da Meathead-mäßig drüber lachen, wie man will. Aber wenn's halt nicht funktioniert, dann funktioniert's nicht. Und ich meine, ein Coaching sollte einfach immer zu dir passen. Und wenn du subjektiv das Gefühl hast, dass es scheiße ist, dann ist es auch voll okay so in manchen Momenten. Manchmal ist es dann trotzdem Durchziehen angesagt, aber das ist dann voll okay so und da sollte man auch drauf hören, weil ich meine, das ist ja so dieser Part of the Game, dass man einfach das Coaching wirklich auf den
das Athleten ist das Game, ja.
Ausrichtet und nicht so, wie du es dir gerne wünscht oder so, wie du es vielleicht mit anderen machst. Zu sagen, ja, aber der hat damit krass Progress gemacht, wieso machst du das nicht?
Ich habe auch so viele, Bank ist ja auch so ein sehr sensibler Lift, glaube ich. Und da habe ich auch eine Athletin, der habe ich Doubles pushen lassen. Und zwar genau das Richtige, weil die genau in so einem Intensitätsbereich kurz vorm Technik-Breakdown ja. immer gearbeitet hat. Und dann hat die auch super ihren Barpass viel verbessern können. Und die konnte ich halt richtig krass pushen. Ich habe fast dasselbe Programm mit einer anderen Athletin probiert. Die ist komplett abgekracht. So, und dann, das ist halt, obwohl die selbe Gewichtsklasse waren. Und das ist einfach so ein ganz normaler Prozess. Und dass man auch nicht versucht, dass man nicht so Sachen im Kopf hat, wo man denkt, so sollte es sein, sondern einfach guckt, wie ist es.
Ja, genau.
Und ich glaube, das ist das Problem bei dem, wo weniger auch mal weniger sein kann und mehr, dass man auch ein paar Beispiele braucht, wo das funktioniert hat. Und ja, Conventional ist ja so ein Beispiel, wo es einfach wirklich bei vielen funktioniert hat, einfach weniger zu machen, dass man sich das nochmal vor Augen führt. Ich glaube, wo es ein bisschen das Gegenteil ist, bei der Bank. Ist immer ein bisschen die Frage, von ja, wo man startet.
Bei Bank ist alles anders, sind wir mal ehrlich.
Bei Bank ist mehr, habe ich immer das Gefühl. Also was ich wirklich damals auch zum Beispiel sinnvoll fand, ich meine, wir sind jetzt nicht die größten Joey Flex-Fan, aber ich habe mir damals dann auch so ein paar YouTube-Videos von ihm angeguckt, weil er hat einfach auch großartige Athleten. Und sein Standardansatz ist immer erstmal einmal heben, zweimal squatten und dreimal benchen.
Ja.
Und ich bin halt auch so ein Standard-Viermal-Bench direkt und hat dann auch gedacht, so ja, okay, naja, Dreimal-Bench.
Ja.
Und hat anscheinend auch bei leichteren Athleten gut funktioniert. Aber dass man sich diese Optionen nicht aus dem Kopf räumt und sagt, nee, man muss ja mindestens das machen oder so. Oder man muss mindestens zweimal heben, dass es halt auch nicht so sein muss.
Ja, ich hab auch sonst immer so zweimal heben, zweimal beugen, viermal benchen gehabt. Aber mittlerweile bin ich auch immer erstmal mit dreimal Bench. Auch wenn Leute von viermal Bench kommen, weil oftmals habe ich auch das Gefühl, so eine Bankeinheit ist so ein bisschen so ein Junk-Volumen. So, manchmal habe ich mir das Gefühl, okay, also du hinterfragst dann ja auch, okay, wieso hast du jetzt zum Beispiel an dem und dem Tag die und die Übung gemacht? Und der sagt dann, die war halt in dem Programm davor drin. Und ich so, okay, aber welchen Benefit siehst du gerade, wenn du die Übung machst? Die war halt in dem Programm drin, ne? So gut, okay. Wir probieren es mal ohne. Und das ist ja dann nichts Schlimmes. Aber ich finde, du kannst dann immer noch natürlich einfach irgendwann den Tag wieder hinzufügen. Kannst natürlich auch irgendwann 2 Tage hinzufügen. Oder noch einen wegnehmen. Das ist ja klar. Aber ich bin jetzt mittlerweile auch echt mehr in dem Modus, erstmal 3 als Standard Layout zu nehmen. Und dann, wenn ich denke, okay, wir brauchen hier vielleicht noch ein bisschen mehr Stimulus oder sonst was, dann noch einen 4. zu nehmen. Wobei das wirklich super abhängig ist, natürlich auch, wer da gerade vor mir steht. Das ist ja auch ganz klar. Aber das ist die Prämisse für alles. Also das muss man nicht jedes Mal noch mal mit ranhängen hier.
So, bei schweren Athleten gehe ich auch erstmal von 3-mal aus und gucke, wie es dann läuft. Bei leichteren erstmal bei 4-mal. Und ich glaube, es gibt so 2 Argumente, mehr Frequenz zu haben. Einmal, was du schon sagst, dass sie halt noch Primary Technik Day vielleicht vorher brauchen. Also es funktioniert bei mir super und ich habe es von anderen so gehört, so ein paar Tempo-Bench-Doubles oder sowas oder Triples nochmal vor dem Primary Day, einfach weil man dann halt sich nochmal smoother fühlt in der Bewegung. Oder halt, das sagt ja auch hier Denovi zum Beispiel, wenn du halt jeden Tag schon 5 bis 6 Sätze hast, irgendwann macht es keinen Sinn mehr, da noch mehr reinzukloppen, dann macht es einfach mehr Sinn, das zu verteilen. Sollte man vielleicht auch erstmal damit anfangen, das Volumen gleich zu lassen, aber auf mehrere Tage zu splitten. Und ja, ich glaube, Bank ist schon so ein Lift, der einfach profitieren kann, wenn man einfach viel macht. Das ist dann vielleicht ein bisschen die Ausnahme, aber kommt immer drauf an, wo man anfängt. Und ich finde, man sollte immer erstmal mit tendenziell eher zu wenig anfangen und sich von da dann hocharbeiten, anstatt irgendwie random gleich super viel zu machen. Ja. Weil bei manchen Liften wird wenig auch reichen.
Ja, also ich würde jetzt nicht sagen, dass die meisten zu viel machen, aber ich glaube, es schadet auf jeden Fall bei vielen nicht, weniger zu machen. Und ich glaube, dann einfach den Fokus zumindest auch anders ein bisschen zu verteilen. Ich glaube, das ist ein bisschen so der Takeaway hier gerade.
Ja, und man muss ja auch sagen, ich tendiere gerne mal dazu zu sagen, okay, wir machen jetzt mal mehr. Und wenn das nicht, also wenn es nicht reicht, wir machen jetzt mehr. Aber dass ich halt auch immer meine Backoffs sehr leicht lasse. Und dann sage, ich mache zwar mehr Volumen, aber dafür mache ich weniger Ermüdung, weniger Nähe zum Muskelversagen, damit man halt auch einfach mehr machen kann. Das funktioniert für mich gut. Kona, kannst du mal deinen Tag dazu sagen? Du bist ja doch eher ein paar Fan davon, da muss man die Leute schon pushen. Am Secondary Day kann man ein bisschen leichter machen, aber
ja. Also erstmal wollten wir doch nach dem letzten Podcast das Wort Backoff nicht mehr sagen.
Ich schon.
Boah, okay, gut, entschuldigen Sie bitte.
Ja, ganz ehrlich, immer dieses, also manchmal kann ich es verstehen, dass man sagt, okay, wir bezeichnen was anders, weil das, zum Beispiel, ich habe jetzt überlegt, ob ich so einen Fundamentblock meine Blöcke nenne, wenn die jetzt außerhalb von der On-Season sind, weil man dann einfach geil vermitteln kann, hey, wir bauen ein Fundament auf. Geht's um Technik, um ein bisschen mehr Hypertrophie oder ist der Fokus mehr?
Fundamentalkraft, Paul gerade so, hey. Ganz ruhig.
Rechnung geht raus. Aber ganz ehrlich, irgendwann denke ich mir mal auch so, man muss auch den Leuten einfach mal erklären, was sie dann machen und dann kann es auch Backoff heißen, weil
ja.
Backoff heißt ja nur, das Gewicht droppt so, aber das heißt ja nicht, dass es, sage ich meinen Athleten so, hey, das Topset ist jetzt nicht so wichtig in dem Block wie die Backoffs, weil die Backoffs machen dich stark. Oder was gibt's denn noch für Sachen? Zum Beispiel dieser Priming Day vor dem Primary Day.
Ja.
Geile Wortspiele hier. Dass ich den Leuten sage, bitte push den nicht. Und das Ziel ist es, dass ihr euch nach dieser Einheit fitter fühlt und nicht ermüdeter.
Ja.
Und wenn man sowas kommt, dann kann es auch halt eine leichte Einheit heilen. Das heißt dann nicht, ja, mach die Technik scheiße oder rotzt das hin oder so.
Es ist generell einfach alles immer mit einem gewissen Intent machen. Und nicht nur, ja, ich mach's jetzt halt, weil es auf dem Plan steht, sondern manchmal ist es auch gut, wirklich zu checken, was da gerade passiert und was passieren soll. Und deswegen ist natürlich auch immer, und das freut mich sehr als Coach, und ich glaube, das freut einfach jeden, wenn man auch ein bisschen mal was hinterfragt und man vielleicht als Coach schon ein paar Sachen mehr erklären kann, weil im Endeffekt du als Trainee lernst nur noch mehr und kannst einfach ein paar Sachen mitnehmen. Und ich finde das einfach auch als Coach ganz cool, weil ich habe dann auch das Gefühl, der hat Bock, bei dieser Journey wirklich dabei zu sein. Der ist invested, auch da richtig mitzumachen. Und mein Denglisch fuckt mich richtig ab. But that's what it is. I'm sorry. Und ich finde, das ist immer ganz cool, da auch so ein bisschen mal, man muss jetzt nicht alles kritisch hinterfragen, aber einfach, hey, wie schaut das aus? Wie machen wir denn das und das, diesen Block? Oder was soll ich da und da machen? Und ich glaube, das schadet nie, da mal so ein bisschen mehr Gewissheit so zu erlangen.
Ja, ich glaube, da haben wir ein paar coole Beispiele geliefert, wo man sieht, wo ein bisschen mehr sein kann, wo weniger ist.
Ja.
Und apropos mehr, Kona, was jetzt mehr geworden ist, sind ja die Reps bei deinen Deadlifts in diesem Block.
Wow.
Ich wollte mal ein bisschen... Nee, du hattest ja schon erzählt, du wolltest zum ersten Mal jetzt hier High Reps ein bisschen ausprobieren bei Deadlift und uns deine Erfahrung mitteilen. Ich sehe, da haben sich irgendwie auch so ein bisschen Convi-Lifts reingemogelt oder was war da los?
Ja.
Da wurde ja schon direkt Unmut geteilt in der Gruppe.
Was ein Schmutz. Also wirklich, ich weiß gar nicht, wie man conventional normal heben kann. Ich habe jetzt einfach nach dem Wettkampf mir mal vorgenommen, dass ich ein bisschen ein paar High Reps pushen werde. Und es wird jetzt nicht so eine wie heißt das, konstante Nummer sein. Also ich werde jetzt nicht den ganzen Block 8er machen, sondern wir haben jetzt Woche 1 7er gemacht, Woche 2 8er, jetzt machen wir wieder 7er, wahrscheinlich nächste Woche dann 6er. Aber einfach das mal so ein bisschen was anderes als ich mache seit einem Jahr 4er und 3er und 2er ist. Und das tut auch mal ganz gut. Das Geile ist, ich habe jetzt jede Woche ein PR gehoben und ich bin in Woche 2 von meinem Block, also
7er PR.
ja, ich habe da jetzt das einfach so ein bisschen mehr mal gepusht und es macht auch verdammt viel Spaß, muss ich sagen. Also High Reps im Sumo sind natürlich eine ganz coole Sache, Volumen zu generieren. Vor allem für mich auch als langärmeliger Lifter. Wenn du weißt, was ich meine. Also
ja, ja. Langarmig.
Bei mir ist es halt wirklich so, die Achter, also ich habe jetzt letzte Woche, genau, habe ich einen Achter gehoben mit 2,20. Also da habe ich dann noch zwei Ramp-Ups, so 2,10 für 8 und 2,20 für 8 und die waren eben super und leicht. 2,20.
Ja, okay.
Ja, also das ist noch nicht mal wirklich auf der RPE-Skala so richtig, habe ich das Gefühl. Also es ist wirklich so ne, im Bereich. Ich habe halt einfach geschrieben Sub 5, weil ich kann es nicht raten. Ja. Es macht mich von der Lunge natürlich her, ist das natürlich was ganz anderes. Vor allem, wenn man so aus dem Peking kommt. Ich weiß noch gar nicht, was Sache ist. Aber ja, das macht schon irgendwie Spaß. Und ich habe davor immer noch zwei pausierte Doubles, um einfach so ein bisschen diesen Push vom Boden bisschen drin zu haben. Ich habe gerade noch ein paar andere Änderungen im Sumo, was Kopfposition, Torso-Position angeht und was auch so ein bisschen den Wedge-Punkt angeht, wann ich den mache. Und das ist ganz cool, so diese ersten zwei Sätze mit pausiert zu heben und danach diese Achter hinterher zu schieben.
Aber machst du die conventional?
Nee, die mache ich Sumo, ich bin doch ein Mann. Nein, die mache ich natürlich Sumo. Also das soll ja auch eine Techniksache sein, die ich im Sumo umsetzen will. Und weil eben gerade ja, bei Sumo ein paar Änderungen notwendig sind, meiner Meinung nach, die ich jetzt halt übers Peaking auch bewusst ein bisschen hab schleifen lassen. Einfach weil im Peaking galt es für mich jetzt einfach, da Gewicht zu bewegen und das einfach so gut wie möglich zu bewegen. Aber der zweite Tag war jetzt, die ersten zwei Wochen zumindest, ein RDL-Only-Tag. Und
okay.
Also da muss ich ehrlich sagen, Grüße gehen raus an jeden, der Conventional hebt. Und ich habe ja wirklich, wirklich schon gut gebaute Hebel für das Ganze. Also ich habe 170 für ein 3x8 letzte Woche ge-RDLt. Ich dachte so, Junge. Das macht ja wirklich gar keinen Spaß. Das ist wirklich gigascheiße. Also ich weiß, für 305 Deadlift, 170 auf ein 8er RDL. Nee, Maxi, komm, das können wir nicht gut reden. Aber.
Also ich rede RDL aber auch relativ wenig, muss ich sagen.
Ich muss dazu aber sagen, also ich mache ja Powerlifting seit Ende 2020. Und da war, ich habe einmal 2021 das war so Mai oder sowas, in einem sogenannten Washout-Block meines damaligen Coaches, Deload, Washout, weiß ich nicht, ich mal einen.
Haben wir 80 Folgen über Pivot Weeks, da könnt ihr gerne mal reinhauen.
Ja, genau. Habe ich einen Conventional Double gehoben mit 200 Kilogramm. Und das war das
ist erste Progress, ja.
Und letzte Mal in meiner wirklichen, in Anführungszeichen, Powerlifting-Karriere, dass ich Conventional gehoben habe. Und dementsprechend, das ist. Also das ist es wirklich gar nicht. Das ist wirklich gar nicht.
Also ich finde, hast du vorher auch nie RDLs gemacht? Das finde ich ganz lustig. Oder Stiff-Legged oder irgendwas?
Immer nur Kurzhandel-RDLs und sehr viel über Hyper-Extensions und GHD gemacht. Also sehr viel Hinge-Sachen.
Ja, ich weiß nicht. Ich finde immer so an der Hyper-Extension hinst du zwar, aber du wirst halt gehinscht irgendwie. Und ich finde, ADL hilft nochmal, dieses Pattern richtig für die Beuge mehr und auch fürs Heben zu lernen. Und ist für mich auch immer so ein bisschen ein Ausgleich. Ich weiß nicht, für mich ist immer eine andere Übung noch als eine Hyper-Extension.
Ja.
Und so Kurzhandel-ADLs habe ich ja schon mal bei Maxi, haben wir das im Podcast her gesagt, ich finde das so eine reine Positioning-Übung. Weil, guck mal, du machst 170 ADLs mit der Langhantel auf Achter. Ich schätze jetzt mal nicht, dass du irgendwie 85 Kilo Kurzhanteln dann bei den ADL, bei den Dumbbell-ADLs ballerst.
Naja, ich habe sonst immer halt ein 3x, das waren so dann irgendwann 3x15 mit 60 Kilo gemacht.
Okay,
das nicht. Also war, kann schon sein, dass ich das jetzt machen würde. Ist halt
ja, nee, da
von der Position her kacke einfach mit den Kurzhanteln, aber ich glaube, es würde schon gehen. Weiß ich nicht. Wir werden es nie rausfinden.
Na gut, wenn du dann pushst, dann geht's ja. Dann ist es ja wirklich Präferenzfrage.
Ja, jetzt haben uns aber, ich habe dann auch gesagt, mir fehlt so ein bisschen dieser eben genau das, was wir vorhin gesagt haben. Da ist diesmal mehr ist mehr. Mir fehlt so ein bisschen das zweite Mal Sumo. Und ja, total. Dann haben wir uns jetzt dafür entschieden, statt dem 3x8 RDLs ein 2 Sätze Sumo zu machen und danach 2x8 RDLs hinterher zu machen. Dass wir beides so ein bisschen drin haben, dass ich trotzdem noch einen Stimulus habe, um das Sumo-Muster drin zu behalten und weiterhin trotzdem den RDL ein bisschen zu pushen.
Mich würde da mal dein Take interessieren, auf so einer Skala von sehr fatiguing und man braucht eher weniger Einheiten oder mehr Abstand zwischen den Einheiten. Wäre ja ganz links conventional heben, ne? Und ganz rechts Bench.
Okay, ja.
Und dazwischen irgendwie Squat und Sumo Deadlift,
ja. Links
gesagt, ne?
Ja, ja.
Erstmal, ich finde, wenn man sich überlegt, wie viel Gewicht man bewegt und wie technisch die Lifts sind, finde ich es überhaupt nicht so verwunderlich, wie warum Bank jetzt so der Ausreißer ist, warum man da so viel mehr Einheiten macht und mehr und öfter und mehrere Einheiten ineinander braucht. Weil wenn du überlegst, wir spinnen jetzt dieses Extrem mal noch weiter. Also was wäre noch technischer und noch weniger Gewicht? Wäre jetzt zum Beispiel in Strict Curl oder dann kommen wir so bei olympischen Gewichtheben vielleicht an. Ne? Das ist vielleicht noch ein besseres Beispiel, wo du noch weniger Gewicht bewegst. Jetzt sagen wir mal in Snatch oder sowas. Ne? Ist noch technischer, noch weniger Gewicht. Das kann man ja auch einfach wieder noch häufiger trainieren und du brauchst eigentlich noch mehr Exposure. Ja, und wenn man das irgendwie so, oder wenn du überlegst, okay, ich mache jetzt eine Seitheben-Weltmeisterschaft oder so, wie oft würde ich den Typen Seitheben lassen in der Woche? Der kann wahrscheinlich wirklich 5-mal Seitheben machen oder so. Und ich glaube, desto kleiner die Muskelgruppen sind, desto weniger Gewicht du bewegst, desto technischer, desto mehr, desto kürzer werden einfach diese Mikrozyklen oder die Abstände zwischen den Einheiten, die er braucht, um halt nicht zu detrainen und diesen Pop zu fühlen und sich stark zu fühlen in den Einheiten, ne?
Ja.
Und wenn man das so sieht, finde ich es eigentlich relativ logisch, dass man halt bei Conventional immer mehr Abstände zwischen den Einheiten braucht, beziehungsweise ja, weniger Einheiten und bei Bank eher mehr und öfter.
Ich finde, es kommt natürlich auch noch drauf an, wie absolut stark du bist. Also, jetzt sehen wir mal an, jemand
beugt. Und das zu Ende, lass mich kurz das zu Ende führen.
Ja, ja.
Ich glaube, meine These dann auch, die das irgendwie auch zeigt, ich glaube, wenn du eine 200 Kilo Bench programmst, sieht das gar nicht so viel anders aus als ein 200 Kilo Squatter.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Ich habe jetzt so gedacht, okay, wir nehmen das Extrembeispiel. Einer hebt und beugt 200, aber drückt 250. Dann glaube ich auf jeden Fall, dass das Bankdrücken ganz, ganz anders aussieht, wie es jetzt für uns natürlich üblich ist. Und ich denke aber, dass das auch mehr in diese conventional Sumo Squat Planung geht. Also so wie du es gerade gesagt hast, das denke ich auf jeden Fall auch. Ich weiß nicht, ich habe keinen mit einem 250 Kilo Bankdrücken, aber
noch ne, ich arbeite dran.
Aber jetzt kommt, wir machen den Werbeeinspieler. Wenn du derjenige bist, der 250 Kilo Bankdrückt. aber nur 200 Kilo beugt und nur 200 Kilo hebt, dann komm doch in unser Team, entweder das süße Team von Maxi, von Falk oder auch von mir. Denn dann werden alle deine Lifts krass. Wow, das war so peinlich.
Und wir wissen auch, du weißt doch, wie du mit der 250 Kilo Bank umgehen musst.
Das sowieso. Also, ich safe.
Und darf ich jetzt nochmal deine Meinung einholen? Für mich war Sumo heben, wenn man jetzt sagt, okay, könnte jetzt vielleicht denken, okay, Conventional Deadlift ist am fatigigsten, am ermüdendsten.
Ja.
Danach kommt Sumo Deadlift und danach kommt Squat und dann irgendwie Bank.
Ja.
Und ich bin sogar der Meinung, dass Squat mich mitunter mehr ermüdet als Sumo-Deadlift. Und ich glaube, das liegt so ein bisschen an der axialen Belastung, also einfach, wie doll wird dein unterer Rücken durch Scherkräfte belastet. Was ja auch zeigt, wenn du extrem vorgebeugt bist, dann kannst du weniger sowohl beugen als auch conventional deadliften. Und ich habe das Gefühl, ich kann halt aufrechter heben als squatten.
Ja, natürlich.
Und deswegen kann ich da auch irgendwie mehr ab als beim Squatten mitunter. Vielleicht nicht mehr Tage.
Ja, also ich glaube, diese Liste ist auf jeden Fall sehr individuell abhängig, weil wenn jetzt hier Falk sitzen würde, der würde sich nicht sagen, dass Heben nicht so, das Heben anstrengender ist, dass Heben nicht so anstrengend ist wie Beugen.
Ja. Na, ich denke mal, also Sumo ist
schon anders, wie du es gerade gesagt hast. Ich glaube, das ist super individuell natürlich zu betrachten, je nach deinen Hebeln. Und dementsprechend sollte das ja natürlich auch geplant werden da.
Ja. Ich habe gehört, Kona, es gibt da eine sagenumwobene, legendenumragte Deadlift-Variation,
ja,
die du hier geheim hältst, wie den weiß ich nicht, das Schwert von Arthur, den Gral von Herbert.
Der Gral von Herbert aus Wedding.
Und jetzt werden meine Metaphern immer lächerlicher. Also, du hast ja was angeteasert, dass du da eventuell was hast, was so der nächste Gamechanger sein wird.
Ja, das ist auf jeden Fall für mich ein Gamechanger geworden tatsächlich. Und ich habe das auch nur gelernt, als ich nämlich nach Tibet geflogen bin damals. Auf den Mount Deadliftus, um dort von einem Mönch empfangen zu werden, nachdem ich die 305 Stufen hochgeklettert bin.
Der war das dann die besagte Weltspitze,
genau,
auf der du bist?
Der hat mir dann diese Schriftrolle gegeben. Und auf dieser Schriftrolle, ich habe sie aufgerollt und da stand drauf:
Bitte wenden.
Pause Deadlift on the floor. Und ich habe mir diese Rolle angeschaut und ich dachte, dafür bin ich jetzt gerade nach Tibet gereist.
Willst du mich verarschen?
Für diesen
Satz. Hättest du mir das nicht faxen können?
Doch plötzlich war der Mönch weg und er hat sich in eine Hantel verwandelt und ich habe diese Übung ausgeführt und ich dachte mir so, wie geil ist diese Übung? Und deswegen kommen wir jetzt zu der geheimen und jetzt damit nicht mehr geheimen Übung. Die Übung, mit der ich sehr viel Erfolg hatte, ist ein Two-Count-Pause Deadlift on the floor. Also, ist jetzt nichts super Fancyes, aber wie der Name schon sagt, ist es natürlich eine pausierte Hebevariation. Aber, also ich habe das eigentlich bisher nur im Sumo geprogrammt, aber das Geile an der Übung ist, dass es darum geht, die Pause wirklich am Boden zu machen. Und was ich damit bezwecken will, ist, dass der Athlet den Slack-Pull hinkriegt, einfach Slack-Pullt, und dann, wie als würde er losheben, als wäre es so ein richtig, richtig, richtig schweres Gewicht, diese Pause macht und dann weghebt. Das ist ein bisschen schwierig, sich vorzustellen. Man muss es mal gemacht haben, aber es lernt dir unglaublich viel über dein Positioning, über dein richtiges Positioning im Sumo und wie du auch, sage ich mal, sehr viele Sachen sehr schnell fixen kannst. Zum Beispiel, wenn bei jemandem die Hüfte immer nach oben schießt, wenn du hebst. Also, der hat so eine coole Position, zieht sich richtig schön rein und das Erste, was dann passiert, Hüfte schießt nach oben, Beine strecken sich, Knie schießen nach hinten und erst dann kommt das Gewicht hoch. Das ist unmöglich mit dieser Variation. Weil wenn du wirklich diese Two-Count-Pause machst, dann hängst du irgendwo im Nirvana rum und das fühlt sich überhaupt nicht gut an. Und du kannst keine Kraft aus dieser Position richtig aufbringen. Wenn du das aber richtig machst und, sag ich mal, deine Hüfte richtig verankerst und die richtige Position hast, dann fühlt sich das auch sehr effizient an, aus genau der Position wegzuheben. Und man lernt da auch super krass, was wirklich Slack Pull ist. Weil wenn du hebst und du siehst, die Stange wirklich, die biegt sich, die geht nach oben, aber er drückt halt noch nicht weg. Oder er zieht noch nicht weg, er hebt noch nicht weg.
Oder drücken das schon besser.
Oder sie, natürlich, Entschuldigung.
Heben oder drücken oder er oder sie.
Sorry, ich weiß doch auch nicht. Hilfe. dann ist es einfach eine Sache vom Slack-Pull. Und das lernst du dadurch einfach, weil du kannst nicht wegreißen vom Boden, weil du machst ja die Pause auf dem Boden. Aber.
Also du drückst quasi komplett den Slack raus, aber du hebst quasi noch nicht ab.
Genau, richtig. Genau. Mhm. Also es ist jetzt ein bisschen, sich vorzustellen, relativ schwer. Aber das wirklich mal zu machen, ist auf jeden Fall eine geile Sache. Und ich nutze es jetzt so ein bisschen so ähnlich, sag ich mal, in meinen Warm-ups. Ich mache jetzt da draußen nicht wirklich eine pausiert am Boden, aber ich nenne es mal so ein 0,5 One-Count-Pause. So habe ich es jetzt für mich in meinem Kopf ein bisschen abgespeichert und das funktioniert echt krass.
Ja, ich habe auf jeden Fall ein paar Gedanken dazu. Ja, nämlich das Erste, was dem am allerähnlichsten kommt, ich habe halt auch immer so One-Second-Pause, also ein und zwei, also eigentlich nur so eine halbe Sekunde, sind wir mal alle ehrlich.
Ja, ja, ja.
21 und bei zig zieht man eigentlich schon. Und die halt so, ja, knapp unter den Knien, ne? Und dann damals bei Data Driven Strength angefangen und die haben als Staple, als Technikvariation, als Standard den Two-Count-Pause. Also die machen wirklich, macht 2 Sekunden.
Ja.
Und 2 Sekunden sind eine, mach das mal mit Metronom, es ist eine fucking Ewigkeit. Ja. Es ist, du hebst an und dann 21, 21 heben. Das ist todeslang. Und die sagen auch, so wenig wie möglich über dem Boden wie möglich. Also so ein Millimeter, gerade wenn die Hantel den Boden verlassen hat, da pausieren. Und das ist jetzt, glaube ich, ähnlich. Die formulieren nämlich auch den Slack-Pull so, pull out every pound but one. Also, dass man quasi schon, wenn man 300 Kilo hebt, 299 Kilo vom Boden sich abgehoben haben und nur noch 1 Kilo quasi fehlt.
Okay, das ist auch ein geiler Cue. Alter, der klingt. Also wenn man, finde ich, wenn man Sumo verstanden hat, um was es geht beim Sumo, wie du die Hantel bewegst, wie du dich bewegst, dann macht auch der Cue verdammt viel Sinn.
Ja.
Ja, geil.
Und das ist, glaube ich, eigentlich, im Prinzip ist es dasselbe, was du machst, oder so fast dasselbe. Und ich finde, es ist auch eine ganz andere Übung als diese One Second unterm Knie. Da kann man halt ein bisschen mehr Last beheben. Ich finde, das ist so der zweite Schritt. Wenn man das erste schon verinnerlicht hat, ist das nochmal so ein bisschen, dass man es drin hat, aber weiter schweres Gewicht jetzt mal bewegen kann. Und diese 2 Seconds, genau aus demselben Grund habe ich die auch immer gemacht, weil die fühlen sich so scheiße an und du musst dich halt irgendwie positionieren, dass du es überlebst. Und diese Position, in der du das diese 2 Sekunden wirklich überleben kannst, ist diese effiziente, wo du genau im Mittelpunkt bist.
Ja.
Und das ist wie, als ob jemand da, wo dein Form-Breakdown ist, dir sagt, und jetzt halt mal da, jetzt halt mal 2 Sekunden und dann wirst du merken, oh fuck, das geht halt gar nicht klar. Und dann korrigierst du es.
Ja,
deswegen mache ich das auch immer, ich versuche mal nie Singles zu machen, immer so wenigstens Doubles oder Triples, damit man das korrigieren kann.
Ja, ich habe jetzt auch bei Matthias gerade im Peking, machen wir jetzt auch Post-Singles tatsächlich.
Ich habe die auch manchmal, aber also am Anfang, glaube ich, mache ich die eher mal als Doubles oder Triples.
Ja, das sowieso, also das geht auf jeden Fall von Block zu Block so ein bisschen zurück. Aber ja, es ist eine sehr spezifische Übung. Ich muss sagen, die Übung habe ich auch natürlich, also außer als ich in Nepal war oder Tibet, was habe ich gesagt? Hab schon wieder vergessen.
Tibet,
als ich in Tibet war.
War ja eine längere Reise wahrscheinlich.
Ja.
Spiritueller.
Ich war dann auch noch in Nepal wegen Beugesachen, aber das war eine Folge für was anderes. Ich habe die Übung das erste Mal gesehen, der heißt auf Instagram Fridge 120, so ein 120 Lifter. Und ich fand die wirklich richtig interessant und daraufhin habe ich die mal selber ausprobiert und hatte die dann einfach auch mal angefangen, Leuten aufzuschreiben. Hab die natürlich wirklich versucht, so gut es geht zu erklären und hatte dann damals auch noch sogar ein Video abgefilmt, was ich von der Übung wollte, wie es aussehen soll. Und es wurde schnell verstanden. Das finde ich ganz geil. Und ich finde, bei der Übung kannst du auch nicht so viel falsch machen eigentlich. Ich finde es echt komisch, dass ich die zum Beispiel noch nirgendwo sonst gesehen habe. Weil das ist eine coole Übung.
Ich glaube, also ich meine, es ist ja dann wahrscheinlich so ähnliche. Und manche sprechen sich da komplett dagegen aus und sagen, ja, ist kein Wettbewerb, wie tief kann ich pausieren? Aber ich glaube, das ist schon eine andere Übung. Und ich glaube, wir sind uns ja auch relativ einig. Am geilsten ist eigentlich die Variation, die dich automatisch zwingen, das zu machen, was wir von dir wollen oder was du für eine effektive Technik brauchst. Dass du nicht viel cueen musst, nur kurz die Übung erklären muss, worauf es ankommt, ja. Und dann merkst du sofort, ich muss das Richtige machen, ansonsten bestraft mich die Übung.
So. Ja, ja, das stimmt. Also ja, die kann natürlich jeder mal probieren, mal ein Warm-up vielleicht probieren. Das ist jetzt nichts, glaube ich, was super speziell viel Anpassung bedarf, was Gewicht und sonst was angeht. Aber ich finde, es ist einfach eine coole Übung, um so ein bisschen dieses Position, diesen Slack-Pull ziehen, diesen optimalen Punkt zum Wedgen und so, um das zu finden.
Ich glaube, es ist auch super für so Fundamentalblöcke, Fundamentalkraftblöcke.
Ja.
Weiter weg von der Competition oder wenn man mal anfängt mit Sumo, ist es, glaube ich,
ein ganz cooles Tool. Also das ist für mich wirklich so eine coole Anfangsübung.
Ja. Dann erledigt, oder dann, das zieht eigentlich perfekt auf diese andere Frage, die ich hatte, rein. Wie machst denn du die Pause Deadlifts? Vielleicht jetzt nicht diese Variation, sondern deine normalen Pause. Machst du das so, dass das Reinwedgen und Abheben der Hantel fast eine Bewegung ist? Oder teilst du die Schritte, ich wedge und dann heb die Hantel ab bis zur Pause so ein bisschen auf? Weil ich habe jetzt zum Beispiel bei Wilson auch gehört, dass dir das eher so cute, dieses Reinwedgen und die Hantel hebt ab, ist fast eine Bewegung. Und ich finde immer, also ein Problem, was ich damit habe, viele, sehe ich ganz oft, machen die Pause so, dass sie einfach reinwedgen und dabei das Gewicht einfach mit aufrichten, in eine Position ziehen, in diese Pause reinziehen, wo ich das sehe und denke, ja, ist ja toll, du machst den Pause-Deadlift gerade leichter, weil du dich einfach, die einfach während des Wedgen reinziehst in eine höhere Position. Das würdest du aber mit 200 Kilo niemals hinkriegen, so. Weißt du, was ich meine?
Ja, also ich muss
diese einfach aufrichten
das und dann das auch Gewicht. Nicht. Ich mach's auch zum Beispiel nicht super tief unten, weil ich sehe den Benefit bei der Übung tatsächlich erst an dem Punkt, wo ich sag, okay, jetzt geht's mir wirklich drum, dass ich die Spannung in den Quads halte, dass ich die Knie rausbekomme und so. Und nicht drum, um es einfach nur so tief wie möglich zu machen, nur weil das auf Instagram so gemacht wird. Und da ist es aber auch so, dass ich eigentlich wirklich Slack Pull, Wedge, dann heb die Stange ein bisschen ab, dann mache ich die Pause und dann kommt der zweite Push. Aber ich versuche im Endeffekt dann zweimal einen Push mit den Quads zu machen. Ja. Und das ist tatsächlich für mich sehr schwer. Also ich habe letzte Woche 225 für zwei gemacht, für zwei Doubles. Also es ist super leichtes Gewicht, sind auch super leichte Reps gewesen. Aber ich versuche aktuell so ein bisschen das Problem zu lösen. Ja, also Entschuldigung, Maxi.
220.
Ich habe schon mal 92 pausiert gesingelt. Und eventuell wurde auch schon mal 300 pausiert attempted und die gingen bis übers Knie. Aber 300 sind echt schwer. Die gingen nicht das weiter als bis zum Knie. ja, ich versuche gerade so ein bisschen meinen Lockout zu fixen. Einfach, weil ich mich beim Lockout ein bisschen übertrieben weit nach hinten lehne und ich das nicht machen muss. Weil ich das beim letzten Wettkampf auch gemerkt habe, dass ich mich so weit nach hinten gelehnt habe dann und ich mir damit ein bisschen den Hook aufgerissen habe.
Ah, okay. Ja. Also gar nicht, dass du das dann nicht effizient in den Lockout kriegst, sondern dass du dabei dir die Hand öffnest oder was?
Genau, richtig. Weil ich mich so weit nach hinten lehne, dass, sage ich mal, diese Daumenposition ich so ein bisschen verliere und die Hand sich so leicht mitdreht und dadurch fängt es dann an aufzugehen am Oberschenkel.
Das hättest du jetzt aber nicht getraut zu erzählen, wenn Falk hier sitzen würde.
Also
nach seinem letzten Reel.
Hook Grip Master Race, sage ich, wie es ist, und 15 weitere Leute, die meinen Kommentar geliked haben, sehen das genauso. Danke an euch.
Also ich habe da immer ganz klar die Meinung, hey, wenn du einen Hook Grip hast, wo du 100% von überzeugt bist, dann go for it. Wenn du struggles und das nicht gefixt bekommst, dann sage ich den Leuten auch.
Ja.
Aber man muss auch sagen, es ist, glaube ich, auch Präferenz, wenn du halt guten Hook Grip beibringen kannst und damit extrem Erfolg hast, warum sollst du das nicht machen? Ich habe es genau andersrum, dass ich den Leuten halt, finde ich, super Mixed Grip beibringen kann und das halt einfach funktioniert. Und darum geht es ja letztendlich, was funktioniert.
Ja, das ist das Wichtigste. Also ich habe damals mal versucht, im Mix zu heben und da hatte ich schon 280 gehoben. 280 habe ich damals gehoben und hatte 260 gefailed. Richtig traurig. Ja, naja, deswegen.
Wo wir jetzt mit Deadliften durch sind, gehen wir mal weiter auf deine Nepal-Reise.
Ja.
Da war nämlich ich schon vorher eine Woche.
Ach so, du hast den Frühbucher-Rabatt mitgenommen.
Ja, dann hat die hab den heiligen Samurai gefragt, wie ich denn meinen Squad fixen kann.
Okay, okay.
Und der war kacke, weil ich spreche seine Sprache nicht. Aber ich habe auf jeden Fall für mich eine Sache, die mein Squatten ungemein verändert hat. Das sind eigentlich zwei Sachen. Ist einmal, dass ich die Knie nicht mehr gerade nach vorne schiebe, sondern einfach in die Richtung gehen lasse, wohin die Zehen zeigen. Und das könnt ihr ja mal ein bisschen beobachten auf Instagram. Ich sehe da sehr viele Lifter, die einfach wie so eine Schildkröte einrunden. Ne? Einfach, weil die überhaupt keinen Platz für die Hüfte haben. Und es eigentlich relativ normal ist, dass die Oberschenkel erstmal ein bisschen Platz machen müssen beim Runtergehen, nach außen rotieren und dann, wenn man nach oben drückt, wieder nach innen rotieren. Wenn man die daran hindert und irgendwie eine Position schiebt, wo sie eigentlich nicht hinwollen, ist das schlecht. Ich sag jetzt nicht, was man extrem seine Knie nach außen drücken soll. Ich glaube einfach, wenn man sich orientiert, gehen die in Richtung der Zehen und der natürlichen Hüftöffnung. Das ist ein gutes Indiz, sage ich mal. Damit bin ich endlich wieder auf Tiefe gekommen mal, ohne Probleme zu haben, konnte auf einmal mega aufrecht squatten und habe auch das Gefühl, ey, jetzt arbeiten mal die Muskeln und nicht, ich muss irgendwie versuchen, irgendwas hochzukrüppeln und mein Rücken verbiegt sich dreimal nach sonst wo. Und das Zweite, eine Sache, die mir extrem geholfen hat, weil ich hatte immer Probleme, dass ich ein bisschen nach vorne überfalle. Und ich glaube, das geht vielen Leuten so, dass sie im Loch so ein bisschen das Gefühl haben, das faltet die nach vorne um.
Ja.
Klar gibt es ja auch so Sachen wie Bracing, dass man halt drauf achten muss, sich nicht irgendwie einrutten zu lassen und dann wieder zu überstrecken oder die ganze Zeit schon zu überstreckt zu sein. Aber was bei mir mega gut funktioniert hat, ist ein Cue, und zwar meinen Nacken zum Mittelfuß zu bringen und dann meinen Nacken gerade nach oben zu drücken über meinem Fuß. Also, dass ich gar nicht an die Hantel denke oder an, also ich habe gestartet mit, ich fühle so den Schwerpunkt, ne? Man steht und der Standard-Cue ist ja so Midfoot. Achte darauf, dass das Gewicht über dem Midfoot ist, dass die Hacken und der Ballen oder die Zehen gleichmäßig belastet sind. Was ich aber dann ein krasses Problem sehe, ist, wenn du spürst, dass du schon ein bisschen zu doll auf den Hacken bist oder auf den Zehen, dann ist es eigentlich schon zu spät. Also das ist ja eher so ein Indikator, ob du im Mittelpunkt bist, aber dieser Indikator ist ein bisschen ungenau und langsam, weil es immer ein bisschen schwer zu spüren, finde ich, ob man ein bisschen zu weit vorne oder zu weit hinten auf dem Fuß ist.
Ja.
Und damit strugglen irgendwie viele Leute. Aber man weiß irgendwie immer, wo der Nacken ist und ab Körpergewicht ist halt der Schwerpunkt da, wo die Hantel liegt. Und die Hantel liegt einfach auf dem Nacken. Und ich finde, wenn man nicht an die Hantel denkt, sondern an den Nacken, das ist immer so ein bisschen, wenn man die Augen zumacht und man soll die Finger zusammen berühren. Man weiß immer irgendwie, wo seine Körperteile sind, finde ich. Oh, Kona probiert's gerade. Hey, heute noch nicht gesoffen.
Ah, das ist eine Lüge.
Und das Tolle an dem Cue, man denkt erstmal, ja, ist ja voll simpel, okay. Aber ich finde, das macht einen guten Cue aus, dass man nicht vergisst zu beugen. Und anstatt jetzt, dass die Leute denken, so versuche ich das immer zu cueen, bei manchen hat es mega gut geklappt, bei manchen hat es gar nicht funktioniert, wie das bei vielen Cues so ist.
Ja, ja.
Bei mir hat das mega gut funktioniert, weil du kannst einfach, anstatt das die Hantel runter zu den Füßen zu bringen und mich zu fragen, ist die Hantel über meinem Fuß oder bin ich auf dem Midfoot, frage ich mich einfach, ist mein Nacken über der Hantel? Das kann ich halt, weiß ich halt sofort, kann es fixen. Dann bringe ich meine Nacken runter zu den Füßen und dann drücke ich einfach aggressiv meinen Nacken über den Füßen nach oben. Und ich glaube, das ist auch eine wichtige Sache. Viele drücken einfach gegen die Hantel. Also mal so ein paar Cues, die ich alle komplett scheiße finde. Drück deinen Rücken gegen die Hantel. Was passiert? Der Winkel von Hantel zu Rücken ändert sich eigentlich die ganze Zeit. Das heißt, einmal drückst du nach hinten, nach vorne und meistens passiert es dann einfach, man drückt, wenn man gegen was gegendrückt, dann schießt halt der Arsch hoch. Weil dann sucht sich der Körper den leichtesten Weg. Und es geht nicht darum, die Hantel hochzubewegen, sondern da reinzudrücken und dann hebt halt meistens einfach nur der Hintern hoch. Wenn man aber sich konzentriert, ich muss trotz der Hantel einfach meinen Nacken wieder dahin bringen, wo er eben war, hast du halt oft genau das Bild, dass die Runtergehbewegung genauso aussieht wie die Hochgehbewegung und dass auf einmal die Quads, die Glutes genau das machen, was sie machen müssen. Genauso ein Cue, ja, drück mit den Quads in den Boden. Das Problem ist, wenn man einfach die Quads flext, was passiert denn da? Ja, dann strecken sich die Beine. Aber dann bewegt sich die Hantel nach oben, dann passiert wieder genau dasselbe, dann geht der Hintern hoch. Auch so Sachen wie, ja, drück den Boden weg und passiert halt oft dasselbe, dass der Körper sich einfach dann einen effizienten Weg sucht, so wenig Kraft wie möglich oder so wenig Arbeit wie möglich zu verrichten und da passiert halt oft dieses Hüfte nach hinten schießen. Aber wenn man sich einfach denkt, okay, ich muss meinen Nacken wieder gerade nach oben bringen, finde ich, machen auf einmal die Quads und die Glutes genau das, was sie machen sollen. Und das hat bei mir so krass gut funktioniert. Am Anfang ist es erstmal, oh fuck, da muss ich ja einfach einmal voll mit den Quads arbeiten oder so und dann merkt man so, das ist ja eigentlich genau das, was passieren soll. Und ja, für viele hat der Cue auch nicht geklappt. Die haben halt andere Cues, irgendwie behalt den Hintern bei dir. Hat bei einer Athletin super funktioniert, dass die dann nicht so mit den Hintern hochschießt und dann mehr in den Quads halt bleibt.
Keep your bunda.
Aber keep your bunda. Aber ich glaube, das ist halt auch so ein Ding, ne? Immer individuell, aber da könnt ihr mal probieren, wenn ihr immer das Gefühl habt, ich finde meinen Midfoot nicht so richtig und fall dann doch meistens vornüber, sich einfach darauf zu konzentrieren, den Nacken über den Füßen zu lassen, runter zu den Füßen zu bringen und dann einfach aggressiv den Nacken gerade über den Füßen nach oben zu drücken. Hat bei mir richtig gut funktioniert.
Ja, Cues in gerade was Beuge angeht, finde ich immer sehr, sehr schwer. Da muss man wirklich sehr viel einfach für sich selber schauen, was da funktioniert und was nicht funktioniert. Und ich finde, ja, am Ende steht man trotzdem auf der Plattform, denkt an nichts und es funktioniert trotzdem. So, also so muss ich sagen, ging es mir jetzt zum Beispiel. Und das sage ich auch oftmals dann, wenn Leute im Peaking sind. Ich will jetzt nicht sagen, ey, vergesst alle Cues und sonst was. Aber es ist immer so ein bisschen, konzentrier dich jetzt darauf, was sich stark anfühlt für dich. Weil total, ja, es ist mega cool, wenn du auf der Plattform richtig schön beugst und dann deine Technik schön drinne bleibst und dann deine Knie noch nach außen bringst und dann, aber wenn es sich einfach nicht stark anfühlt, dann finde ich, ist es auch irgendwie, ja, ich will nicht sagen scheiße, aber dann ist es schwierig. Und das finde ich ist aber eher so eine Peaking-Sache und sonst ist natürlich, ja, mega wichtig, daran auch zu arbeiten. Also ganz klar.
Ich glaube, das Problem ist, du denkst nie an nichts. Im Zweifel denkst du halt immer, ich muss irgendwie runter und ich muss irgendwie hoch.
Ja.
Und meistens sieht es dann aber genauso aus. Irgendwie alles irgendwie nach oben. Und dann machen die Leute vor allen Dingen, oh, jetzt fuck, ist schwer, ich drücke einfach irgendwie gegen. Und dann passiert meistens genau das. Aber ich weiß genau, was du meinst. Also so im Peaking versuche ich auch zu sagen, denk nur an diese eine Sache, dann finden wir meistens raus, so was die eine Sache, an die sie denken müssen. Und da bin ich auch ein Freund von, ich ändere jetzt nichts. Ich konzentriere mich darauf, dass die halt einfach versuchen, so viel Kraft wie möglich aufzubringen. Die muss halt nur irgendwie ankommen, so. Ich glaube, darauf will ich irgendwie hinaus.
Ja gut, das ist generell wichtig. Das stimmt. Aber ja, das ist auf jeden Fall auch ein cooles Thema. Ist halt, das ist manchmal immer so richtig diese faule Ausrede, ne? Aber es ist halt so viel einfach abhängig von dir als Individuum. Das ist schon manchmal echt, ich will nicht sagen nervig, aber es macht vieles einfacher, voll. Es macht aber vieles auch sehr schwer, dass alles wirklich so individuell ist. Das ist part of the game, so wie wir es vorhin gesagt haben.
Dann können wir noch einen Cue bequatschen, der mega gut funktionieren kann oder ist eine Sache, auf die man mal achten kann, was man selbst da macht. Und zwar die Kopfposition bei den Lifts. Vor allen Dingen jetzt bei Squat und bei Deadlift.
Ja, ja.
Wir haben ja nämlich über das Individuelle geredet und ich habe einen Athleten, schöne Grüße gehen raus, hallo Alex, wo wir wirklich viel probiert haben. Und da habe ich auch versucht, meinen Ansatz mit hier, bring doch den Nacken zu den Füßen, schieb die Knie mehr vorn, versuch nicht einzurunden. Und wir haben ganz viel probiert. Und es ist immer zu einer krassen Vorlage bekommen. Und der hatte eigentlich super kurze Oberschenkel und langen Torso. Der kann quasi so mega aufrecht in der Beuge sitzen, aber er ist immer nach vorne gefallen. Und irgendwann habe ich dann gesehen, er macht halt einen übelsten Geierhals. Das heißt, er schiebt dadurch, dass auch man viele bei Athleten, die breit greifen müssen, wenn die Ellbogen so nach hinten abhauen, tendieren die dazu, den Kopf sehr weit nach vorne einfach auszustrecken. Jetzt könnt ihr euch mal überlegen, auf die Worlds gehen und wie viele strecken da ihren Kopf einen Meter nach vorne so beim Squatten.
Ja, ja.
Und da sieht man schon, könnte eventuell ein Problem sein. Das Ding ist, wenn ihr mal einen Bodyweight Squat macht und einmal, was ich mache und Kona, ich glaube auch relativ viele, ist so die Stirn und das Kinn gleichmäßig nach hinten schieben, also den Kopf tacken oder nach hinten ziehen. Ich weiß nicht, trifft's das? Erklärt's das? Ich denke schon, oder?
Ja, also ich finde am besten und am einfachsten ist dieses Doppelkinn-Chin-Tuck.
Ja.
Ich finde, das ist am einfachsten, weil dann weiß man auch gleich, was passiert, weil du kannst den Kopf ja auch so nach hinten ziehen, dann hast du ihn so oben. Oder wenn du zu sehr nach unten
ziehst. Also nicht in den Nacken werfen oder das Kinn irgendwie zur Brust nehmen, aber einfach insgesamt den Kopf nach hinten bewegen.
Genau.
Wie so eine Schildkröte, die ihren Kopf einzieht. Ich glaube, das. Und wir wollen dann nicht die Schildkröte sein, den Kopf nach vorne, weil der Kopf kann einfach, erstmal, der wiegt halt schon einiges. Du kannst halt krass deinen Schwerpunkt verändern.
Okay, wenn da viel drin
ist. Und das zweite ist generell die Blickrichtung auch und wie der Kopf ist, das gibt halt viel die Richtung vor. Und wenn ihr mal einen Bodyweight Squat macht und einmal macht ihr die Schildkröte, den Kopf ausstreckt, den Geierhals und einmal die Kopf reinzieht, ihr werdet merken, wie sich komplett der Schwerpunkt verändert und wie nur so ein kleines Teil ein komplett alles andere fixen kann. Und das, da habe ich mich zurückgeändert, weil bei mir war das auch ein ganz großes Puzzle-Key. Ich hatte noch so ein, zwei Athleten, wo ich das mal angesprochen habe und auf einmal meinten die, boah, krass, das ist ja übelst der Game-Changer, das funktioniert sich komplett, fühlt sich komplett anders an. Also könnt ihr mal beobachten, ob ihr den Blick relativ gerade nach vorne lasst und den Kopf aufrecht oder zurückgezogen oder ob ihr den sehr weit nach vorne streckt und nach unten guckt.
Ja.
Und wichtig ist da auch wieder, individuell, es sollte nicht jeder gerade nach oben gucken und super aufrecht den Kopf haben. Es gibt da bestimmt gute Beispiele, die das nicht brauchen, beziehungsweise denen das nicht hilft, die vielleicht sich auch zu doll extensieren oder so. Aber das ist was, was man mal beobachten kann und eine Sache vielleicht, die euren Squat verbessern kann. Beim Deadlift, glaube ich, ähnlich, ne?
Ja, ich glaube, dass da geht's auch so. Ich finde, da ist auch viel abhängig von der Kopfposition. Alter. Ich habe ganz kurz einen Hänger drin gehabt. Von der Kopfposition ist da vieles abhängig. Und ich finde, oftmals sieht man das im Bereich BWS, also von deiner Brustwirbelsäule, wenn du super krass nach unten guckst, dass du einfach viel mehr eingerundet startest. Und das überträgt sich dann auch teilweise auf die LWS.
Ja.
Versus, wenn du mehr nach oben schaust und einfach mit einem neutralerer Rückenposition startest. Also da gibt's auf jeden Fall auch die Möglichkeiten. Ja, und bei der Bank liegst du ja sowieso auf dem Nacken, da kannst du leider nicht viel machen.
Ich glaube, wir können die Folge noch mit einem kleinen Schlussthema beenden, was wieder aus dem Sportpsychologie-Bereich. Ich habe da wieder ein bisschen weitergemacht und ein Zitat, mit dem das bei mir sehr resoniert hat, war: Winners understand, obstacles don't block the path, they are the path. Da ging es so ein bisschen um Mental Contrasting, dass man, wenn man eine tolle Vision hat, das kenne ich auch von vielen Athleten, die wollen immer sehr viel.
Ja.
Also, oh, ich will gern das und ich will das und ich will das. Und dann vergessen die aber ein bisschen, was man dafür machen muss. Und bei Mental Contrasting geht es darum, man hat eine Vision und man visualisiert so ein bisschen, warum wäre das toll? Warum wäre eine DM-Quali toll? Ich könnte mit den Besten der Besten starten. Ich müsste ja dafür 300 Kilo heben, dann wäre ich so ein krasser Heber. Ich würde, weiß ich nicht, vielleicht ein bisschen Applaus kriegen. Ich könnte eine Medaille holen. Dann visualisiert man das ein bisschen, aber man macht das immer abwechselnd mit einer Sache, die man dafür überwinden muss. Also zum Beispiel, ich muss vielleicht Sumo lernen. Ich muss vielleicht Mixgrip lernen. Das war so cool. Oder
was ist das denn?
Oder andere, vielleicht aber auch so Sachen wie, ja, ich kann nicht mehr jedes Wochenende dann saufen gehen oder ich muss eine Gewichtsklasse runtergehen, um die Norm zu schaffen. Oder es kann halt ganz viele Sachen sein. Conor, nimm mal noch was Schönes.
Ja, ich finde, das ist schon eine geile Sichtweise. Also, weil ich stell's mir nur gerade so vor, jetzt stell dir mal vor, du hast so deinen Startpunkt A und deinen Zielpunkt B und du kommst ohne irgendwas einfach so dahin, ohne dass diese Obstacles irgendwie in deinem Weg sind. Ich sehe es gerade nur so ein bisschen, weißt du, in der Metapher. Und da denke ich mir so, Alter, das muss, also das ist bestimmt auch irgendwo sehr schön und sehr so fulfilling, aber dann denke ich mir auch, also da fehlt doch auch so ein bisschen dieser Anreiz, oder nicht? Also ich weiß nicht, so geht es mir jetzt zum Beispiel
so
in dem Moment. Und dann
ich glaube, viele denken halt so nicht, ne? Die denken halt, ich will das,
ja,
aber das ist voll kacke, weil deswegen geht's jetzt nicht.
Ja, genau.
Und dass
sie
nicht verstehen, dass das nicht was ist, was im Weg ist. Oder, ich würde ja gern das machen, aber ich kann das nicht machen, weil das ist das Problem. Und dann, dass man das umframt einfach in, das gehört einfach dazu.
Ja.
Das ist genau der Weg, den du machen musst. Das ist gerade, also zum Beispiel so eine Sache, ich würde jetzt ja gerne stärker werden und PRs heben, aber ich muss jetzt blöde Technikvariationen machen, weil ich erstmal die Technik fixen muss. Und dass man dann so sieht, anstatt stärker zu werden in der Kniebeuge, muss ich jetzt mal an meiner Technik arbeiten. Nee, der einzige Weg, wie du stärker wirst in deiner Kniebeuge, ist, indem du jetzt mal an deiner Technik arbeitest. Dass man das so framed. Hey, das ist der erste Step. Der erste Step, ich muss dieses Hindernis überwinden, dann kann ich wieder das machen und dann kann ich das erreichen. So. Und ich glaube, dass man das nicht nur immer so getrennt sieht, sondern zusammen sieht. Hey, um das zu schaffen, da gehört das dazu. Und das ist jetzt einfach ein Schritt auf dem Weg dahin und nicht was mich daran hindert oder warum ich nicht mein Ziel erreichen kann.
Ja, also ich denke da immer noch, das ist ja eigentlich so wie alles im Leben, weil du kannst den zwar aus dem Weg gehen, aber deswegen sind sie ja trotzdem noch da. Und du schleppst sie ja dann noch mit dir rum. sondern du musst halt einfach damit lernen, umzugehen. Und umzugehen heißt halt, dass du wirklich auch mit diesen Problemen arbeitest oder an deinem Ziel arbeitest und diese Probleme nicht als Probleme so zu sehen, sondern halt einfach, dass du mit denen wirklich umgehen lernst.
Stepping Stones oder so.
Probleme sind nur dornige Chancen oder sowas.
Aber ich finde auch dieses, das ist natürlich hier so ein bisschen Ami-Talk, auch mit diesem Winners Understand. Aber was ich daran auch cool finde, ist es, dass man sagt, ey, du bist jetzt nicht der Einzige, der irgendwie Hindernisse hat und alle anderen, die wohnen halt auf dem Silbertablett.
Ja.
Aber ein Taylor Edward, wenn der sich verletzt oder irgendwas, der sagt, I never quit und ich mache alles, was dazugehört. Und was muss ich machen, um mein Ziel zu erreichen? Okay, ich muss jetzt die Reha machen, ich muss jetzt diese blöde Reha-Übung 10 machen, dann mache ich die jetzt auch und ich mache die so krass einfach, dass es so schnell geht. So geht der da halt ran. Und während andere sagen, ah ja, gut, jetzt kann ich das ja nicht mehr machen, weil das ja ist.
Ja, ich meine, das ist auch wieder so die Sache, was du auf, also viel ist natürlich, ne, so dumm es wieder klingt, über Social Media. Und du siehst dann halt Athlet X und der hat halt gerade den geisteskranken Progress. Und dann irgendwann hat er sich vielleicht verletzt oder sonst was und du siehst den halt nicht mehr. Siehst dann
Post aber erstmal nächsten Monat.
Genau, Athlet Y und der macht die ganze Zeit Progress. Und du siehst eigentlich, du swipest den ganzen Tag durch und siehst, der ist krass, der ist krass, der ist krass. Aber wenn du wirklich mal, glaube ich, so einen als, ich sag mal, Individuum verfolgen würdest, dann wäre das wahrscheinlich über das ganze Jahr oder wie auch immer gesehen, da würde es auch nicht in einer konstanten Gerade nach oben gehen, ohne irgendwas dazwischen. Und das ist halt mal wieder die Downsides von Social Media. Ey, wie viel Denglisch benutze ich denn eigentlich? Maxi, Hilfe.
Ich will's viel, aber machen wir ja beide, oder? Wir sind ja moderne.
Wir sind ne Pieps. Was sind wir?
Pieps, kennst du das nicht?
Gut.
Aber
ja, ich gebe weiter
ich an
den Piep Maxi.
Bei dem Social Media Thema, ich war da auch immer so ein bisschen, ja, man kann nicht vor seinen Problemen wegrennen, so ein bisschen, dieses Stay of Social Media. Aber ich glaube, mittlerweile denke ich so, das ist wie mit vielen Sachen, die vielleicht auch ein bisschen gefährlich sind. Keine Ahnung, wie mit Alkohol oder anderen Sachen. Du musst halt einen Umgang damit lernen, mit dem du klarkommst. So. Und wenn es halt weniger ist und du musst sehr, sehr wenig nehmen, weil du sonst halt komplett krachen gehst, dann ist es halt so. Wenn du damit gut umgehen kannst, dann passt es halt auch.
Ja.
Aber ja, wenn ich jemanden sehe, der erfolgreich ist, dann weiß ich natürlich, hey, erstmal, der hat Glück gehabt, weil er sich noch nicht dreimal verletzt hat und vielleicht auch die Genetik hat, dass er halt krüppeln kann und sich nicht verletzt oder was weiß ich, dass er generell einfach mehr genetisches Potenzial hat. Andererseits weiß ich auch bei vielen, ja gut, der musste halt sich auch schon durch echt viel Scheiße wühlen. Wenn du dir mal einen Panna anguckst, ey, das ist so krank. Geht mal auf Open Powerlifting, guck mal Panna seine Wettkämpfe an. Der ist seit 10 Jahren nur am Knüppeln und das muss man halt irgendwie wissen und mich inspiriert sowas halt auch. Ne? Ich kann mich davon inspirieren lassen, ohne dass ich denke immer gleich, oh, warum bin ich nicht so und die Welt ist so unfair und ich kann ja gleich aufhören. Ich finde es immer inspirierend, wenn ich, klar denke ich mir auch manchmal, wenn jetzt Lia 125 drückt und mein PR-Match in der Bank oder irgendwie Agatha irgendwie 220 auf dem Vierer ballert und ich denke mir so, what the fuck, dann mache ich die nächste Story, dann macht sie danach 230 auf dem Double noch und ich denke mir so, dann weiß ich aber auch, ey, die macht 6-mal die Woche Training, 3 Stunden, bench 6-mal, hebt wahrscheinlich 3 oder 4-mal, squattet auf jeden Fall 4 oder 5-mal. Und dann denke ich mir so, oh, nö, ist okay. Ich guck mir das an und freue mich.
Ja, das ist auf jeden Fall schon eine krasse Sache. Das ist dieses Social Media Ding, das ist es einfach nicht. Ich glaube, da können wir uns auch, können wir ehrlich sein. Da, du siehst sehr viel geilen Content, es ist, du hast überall die Möglichkeit, coolen Content einzusehen, zu produzieren, aber leider auch sehr, sehr viel, was, glaube ich, deine Psyche da beeinflussen kann. Und vor allem in so Episoden, wo es dir dann vielleicht ein bisschen schlechter geht, macht plötzlich wirklich jeder und sein Hund PRs. Jeder. Es ist halt einfach so. Und ich finde, da ist auch super wichtig, damit oder zu lernen, damit umzugehen, weil das wird noch x-tausendmal vorkommen. Okay, vielleicht nicht 1000-mal, also hoffentlich nicht. Klopf auf Holz. Aber trotzdem muss man damit einfach lernen, in seiner Karriere umzugehen. Und das wird jedem mal so gehen. Jedem.
Und ich glaube, der erste Schritt dazu ist immer, dass es einem auffällt, was gerade passiert. Dass man sich vergleicht, dass man immer das Gefühl hat, alle anderen machen Fortschritt. Und wenn ihr das nächste Mal das so bei euch beobachtet, dann habe ich auch schon gemacht, ich weiß nicht mehr, das war, glaube ich, nach meiner DM, nachdem ich die verkackt habe, gab es auch so einen Moment, wo ich so pisst war und gesehen habe, wie alle einfach Fortschritte machen. Ja. Da wusste ich, okay, Einstellungen, abmelden und dann war erstmal eine Woche mindestens kein Instagram. Das hat auch sehr geholfen.
Ja, also ich glaube einfach nur, man muss damit gut lernen, umzugehen. Und es betrifft ja, wie gesagt, ich denke mal eigentlich jeden. Und solange man da trotzdem aus irgendwas anderem dann Energie ziehen kann, ist es auch viel wert. Also das hatten wir doch letztes Mal auch schon ein bisschen besprochen. Dieses, man muss sich einfach auch noch eine dritte Option, Hobby, was auch immer, einfach so mal offen halten. Und auch wenn es jetzt nicht richtig Part davon ist, was es hier geht, wird es trotzdem auch nochmal wiederholt. Ist wichtig.
Ich glaube, so das Wichtigste ist auch, dass man einfach sich klar nur so viel Inspiration holt oder was einen inspiriert. Und am Ende ist zwar dieses Klischeehafte auch, ja, guck nur auf dich und vergleich dich mit deinem Gestrigen, aber dass man nicht sieht, kann ich auch so gut werden wie der und das schaffen, sondern dass man einfach nur seine eigene Journey sich konzentriert. Die, natürlich wird man nicht Weltmeister oder weiß ich nicht, hat so viel Potenzial vielleicht für andere, aber dass man sagt, hey, ich kann auf jeden Fall noch krass besser werden und jetzt ist einfach meine Journey rauszufinden, wie stark kann ich eigentlich werden. Und da man es nicht weiß, macht es auch spannend. Weil wenn man immer weiter grindet, wird man meistens immer mehr überrascht, was noch geht.
Ja, solange man da nicht aufhört und Schneeballsysteme verkauft.
Nicht so wie wir in unserem Coaching-System, wo
was?
Wir beide noch Plätze frei haben. Mit individualisiert, ne? Schneeballsystem. No. Wir haben nämlich individualisierte Schneeballsysteme.
Genau, und die bringen nämlich die Schneemassen ins Rollen Richtung dem PR-Tal.
Also, schreibt uns eine DM mit Lawine an. DM. Nee, was? DM? Kona DH.
Genau, schreib mir eine DM mit dem Wort Lawine und ich helfe dir, dein Total aufzubauen. Komm in die Gruppe, Junge.
Wir geben uns die größte Mühe und wenn euch die Folge gefallen hat, wir haben gesehen, wir haben unglaublich viele Follower, was natürlich mega cool ist. Also es ist krass, dass wir bald hier 100 Leute haben, die nichts anderes machen, als am Mittwoch auf unsere Folgen zu warten. Wenn ihr euch ertappt fühlt oder sagt so, nee, ich höre das nur aus Mitleid, dann gebt uns trotzdem 5 Sterne. Das heißt, wenn ihr hier reinfolgt und gerne unseren Content genießt, wir machen das natürlich umsonst und nur für Liebe und Luft. Dann lasst ein bisschen Luft und Liebe da in Form einer 5-Sterne-Bewertung oder einer coolen Frage für die nächsten Folge. Das war's von mir. Kona darf auch noch mal sich verabschieden.
Ah, danke, das ist aber nett. Das ist sehr lieb, Maxi. Es hat
und das wird rausgeschnitten. Wir sehen uns nächste Woche. Ciao. Oh Mann. Halt, stopp. Kona, sag noch mal Tschüss.
Tschüss.